In dieser NFL-Saison war so vieles anders. Wir hatten einen virtuellen Draft, aus den Washington Redskins wurde das Washington Football Team. Viele Stadien mussten leider leer bleiben und die Cleveland Browns standen auf einmal wieder in den Playoffs. Und am Ende war trotzdem alles wieder beim Alten. Tom Brady hat zum 7. Mal den Super Bowl gewonnen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Major Talks von mir und ganz sicher auch von dir, Björn.
Ja, ich grüße euch da draußen. Ich bin immer noch ziemlich sprachlos seit Tagen. Und auch irgendwie ein bisschen verwirrt. Und das liegt tatsächlich auch nur zur Hälfte an der Halbzeitshow von The Weeknd, dass ich nicht weiß, was da passiert ist. Und ich freue mich sehr darauf, in den nächsten 20, 25 Minuten mit dir drauf, ja, das nochmal ein bisschen abzuarbeiten, was wir uns da überhaupt angeschaut haben.
Ja, genau. Du sprichst gerade schon von der Halbzeitshow von The Weeknd. Warst du im positiven Sinne überrascht oder im negativen
Boah,
Sinne?
teils, teils tatsächlich. Also man verspricht sich ja immer irgendwie ganz wilde Dinge und dann noch vor allem von so einem Künstler wie The Weeknd. Ich sag mal, die erste Hälfte war eher für mich gewöhnungsbedürftig. Dafür hat das am Ende ziemlich gut rausgerissen. Also ich fand so mit Blinding Lights und dann die Show dazu, Feuerwerk, doch das war irgendwie die Halbzeitshow, so wie ich sie mir gedacht hatte. Zwischendurch, wie gesagt, musste ich ein paar Kopfschmerztabletten einwerfen, aber dafür hat sich's am Ende gelohnt.
Genau, also ich hatte vor allem von der ersten Hälfte dieser Show eigentlich im Nachgang nur noch unterhaltsame Memes gesehen, die mich wirklich bereichert haben in den letzten Tagen. Die zweite Hälfte fand ich auch wirklich sehr gut, aber ich habe ehrlich gesagt oder muss ehrlich sagen, der hat 7 Millionen selber reingesteckt in diese Halbzeitshow. Dafür hätte man sich schon ein bisschen mehr erwarten können. Aber wir wollen gar nicht über The Weeknd sprechen, sondern vielmehr über das, was neben der Halbzeit oder vor und nach der Halbzeit passiert ist. Und das war eine unfassbar gute Leistung der Tampa Bay Buccaneers und vor allem von der
Die
Defensive.
Defensive, der heimliche Star dieses Abends. Also, was die dort geleistet haben, wir haben so viel darüber gesprochen in der letzten Folge, über was sie alles konzentriert sein müssen, geduldig sein müssen, aber auch aggressiv. Und sie setzen alles um und lassen am Ende gegen Mahomes und die Chiefs, das darf man sich gerne nochmal vor Augen führen, keinen einzigen Touchdown in einem Super Bowl zu. Also, ein Wahnsinn.
Genau, und das, nachdem es in der Woche 12 eigentlich eine richtig defensive Klatsche gegeben hat. Vor allem im ersten Viertel, Tyreek Hill haben wir über weite Strecken des Spiels überhaupt nicht gesehen. Und du hast gerade schon gesagt, es gab kein Touchdown für Mahomes und die Chiefs. Und das war tatsächlich das allererste Mal in dessen
Also
NFL-Karriere.
Tyreek Hill, ich glaube, wenn zu Hause irgendwie Lavonte David oder wer auch immer irgendwie seinen Pocket öffnet, da war irgendwo Tyreek Hill drin. Wo war dieser Mann? Also ich habe mir so viel von ihm versprochen und man konnte sich so viel von ihm versprechen, weil er eine hervorragende Saison gespielt hat. Weil er, wie du es schon angesprochen hast, in Woche 12 fast alleine die Defensive der Bucks auseinandergepflügt hat. Und er hat keinen Stich gesehen an diesem Abend. Und das ist einer der vielen Geschichten zum Super Bowl, ja, dass die Bucks es geschafft haben, diesen so wendigen, so schnellen Spieler komplett kalt zu stellen.
Sie haben es geschafft, Hill kalt zu stellen und ihn eigentlich nicht zum Laufen oder laufen lassen zu kommen. Dagegen Patrick Mahomes, der war eigentlich nur am Laufen und nicht am Werfen. Was war das für ein brutales Spiel für einen eh schon angeschlagenen Spieler am Fuß? Das ist so
Du hast
bitter.
es ja am Ende gesehen. Also er ist da, glaube ich, das letzte Viertel nur noch gehumpelt und was der für Meter hingelegt hat, der hat einen halben Marathon gelaufen. Also unfassbar. Und das ab Sekunde 1 eigentlich. Das erste Mal ist er dran und gleich im zweiten Down wird er gesackt und danach ging es ihm nur auf die Knochen und er musste Meter machen ohne Ende. Also dieser verzweifelte Blick durch den Helm durch, auf nicht irgendeine Anspielstation, sich doch nochmal Lust hat zu zeigen oder irgendwie irgendein Weg für ihn offen ist, er musste die Meter selber machen und das tat ihm und dem Spiel der Chiefs einfach nicht gut.
Du spielst oder bringst jetzt schon die gelaufene Distanz mit ins Spiel. Was glaubst du, schätz mal, wie viele Yards ist Patrick Mahomes hin und her gelaufen, erst einen Ball werfen zu können?
Ach du meine Güte, da hast du aber wieder wahrscheinlich gleich tief in der Box gekramt. Wie viele Yards ist der? Oh, ganz schwer tue ich mich damit. Ich schätze jetzt einfach mal 300.
Nicht annähernd. Er ist 497 Yards hinter der Line of Scrimmage, heißt hinter der Linie, wo gesnappt wird, gelaufen, um überhaupt zum Pass zu kommen. Und du denkst es dir wahrscheinlich, wenn wir schon so besonders darüber reden, das ist tatsächlich der höchste Wert seit der Datenerfassung, die 2016 in diesem exakten und genauen Maß eingeführt wurde. Das ist, bringt es nochmal auf den Punkt, was für einen unglaublichen Job vor allen Dingen dieser Pass Rush von den Tampa Bay Buccaneers da geleistet hat.
ich sag mal, wir schauen ja jetzt auch nicht das erste Spiel der Chiefs und wir wissen alle, okay, Mahomes ist beweglich, der macht das auch gern mal, dass er sich mal ein bisschen die Zeit nimmt und sagt, alles klar, dann mache ich ein paar Meter, entweder um einfach nur ganz schlau einen neuen First Down zu erzwingen oder weil einfach gerade nichts frei ist. Aber dass er so viele Yards, 497, muss man sich mal vor Augen führen, ich glaube, dass er damit hätte er auch niemals gerechnet und das zeigt einfach nur ziemlich deutlich die Verzweiflung, die bei den Chiefs immer mehr im Spiel deutlicher wurde.
Genau, ein bisschen Verzweiflung hat man auch bei der Defensive der Kansas City Chiefs gesehen. In der ersten Halbzeit haben sie sich wirklich dumme Fehler geleistet, die nicht nur direkt zu Yards geführt haben für die Buccaneers, sondern auch indirekt über Strafen. Ganze 95 Yards in der ersten Hälfte, dazu zu ganz wichtigen Zeitpunkten, wie zum Beispiel dem Field Goal, das dann zurückgenommen wurde und die Bucks am Ende noch einen First Down bekommen haben und daraus 6 Punkte für Tampa Bay resultierten. Also es waren wirklich diese ganz wichtigen Momente, die Kansas City verpasst hat auf der Defensive, aber auch in der Offensive, denn wir erinnern uns, Patrick Mahomes, der hat eigentlich noch das meiste rausgeholt, was da irgendwie drin war gegen diese Pass-Rush-Defense der Buccaneers. Kelce hatte gute Chancen ab und zu gehabt, den Ball einfach fallen gelassen und auch Damian Williams oder Tyreek Hill in der Endzone. Und das sind die Momente, wo man dann sagen kann, wenn die Dinger runterpflücken, dann sind das auch irgendwie so Momentum-Änderer oder können das Momentum auf die Seite der Chiefs reißen. Dann haben wir ein ganz anderes Spiel oder hätten ein ganz anderes Spiel gesehen. Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich wie du. Es gibt, aber wie es immer im Football ist, es gibt dieses Momentum und das kann irgendwann einfach umschlagen. Und für mich war das, für mich der entscheidende Punkt, wo einmal es die Chiefs geschafft haben, an diesem Abend in der Defense brutal wie eine Mauer zusammenzustehen. Ja, das ist, sind Tom Brady und die Bucks schon, ich glaube, das waren 2 oder 3 Yards vor der Red Zone und sie schaffen es in 4 Versuchen nicht, den Touchdown zu erzwingen. Und da dachte ich, okay, pass mal auf, jetzt können sie reinkommen. Das war so eine Teamarbeit, also wie sie dort zusammenstanden. Lass sie jetzt einen Touchdown werfen und dann wird es ein ganz offenes Spiel. Und dann wirft Mahomes sogar noch einen guten ersten. Tyreek Hill macht ein paar Yards. Und dann ist genau das gefolgt, was wir uns über die ganze Spielzeit anschauen durften. Mahomes hatte keine Anspielstation, musste aus dem Laufen oder eher gesagt aus dem Fliegen werfen. Also wo du vorhin schon Memes über The Weeknd angesprochen hast. Bilder, wo Mahomes über einen halben Footballplatz springt, habe ich auch zu häufig auf dem Handy seit ein paar Tagen. Und der Ball geht weg und das Momentum geht weg.
Ja, also die Defense rund um Defensive Coordinator Todd Bowles mit einer wirklich klasse Performance, aber auch die Offensive hat geliefert. Und wir haben jetzt über die Pass Protection der Chiefs gesprochen. Da haben wir eine Szene oder den zweiten Touchdown für Rob Gronkowski vielmehr, wo genau das Gegenteil für die Bucks der Fall war. Brady hatte sehr viel Zeit, konnte gleich 3 Targets irgendwie abchecken, hat Gronkowski dann in der Endzone gefunden und sie sind kurz vor der Pause auch nochmal weggezogen. Also wenn man diesen ganz großen Unterschied in diesem Spiel ausmachen möchte oder irgendwo ausmachen kann, dann war es die Pass Protection für beide Quarterbacks.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir kommen ja wahrscheinlich am Ende auch nochmal so ein bisschen zu unseren Vorhersagen, wo man jetzt ableiten könnte, dass wir beide gefühlt gar keine Ahnung hätten. Aber was wir gesagt haben ist, du darfst Tom Brady keine Zeit geben. Du musst ihm direkt ins Gesicht auf den Sack gehen, das geht nicht anders. Und er hatte so viel Zeit teilweise und dass er dann was aus damit machen kann. Also ich glaube, dafür sind wir beide auch schon ein bisschen zu lange im Football-Business unterwegs, dass man weiß, dass er dann einfach genaue Ahnung hat, wie dieses Spiel funktioniert und sie haben ihm diese Zeit gegeben und haben dann am Ende die Quittung bekommen.
Genau, und die Quittung hieß 7. Super Bowl-Titel für Tom Brady. Damit hat er mehr als jede andere Franchise in der NFL überhaupt. Auf Platz 2, wenn man so will, stehen die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers mit jeweils 6 Titeln. Und für die Buccaneers ist es insgesamt der 2. Super Bowl-Sieg nach 2002. Und die Buccaneers sind zudem jetzt mit den Baltimore Ravens die einzige Franchise in der NFL, die mit mindestens 2 Teilnahmen noch ungeschlagen im Super Bowl ist.
Ja, also eine von wieder mehreren unglaublichen Geschichten, die am Ende wahrscheinlich einfach nur der Super Bowl schreibt. Dazu das erste Mal, dass eine Mannschaft im Heimstadion antreten darf und es dann sofort auch noch gewinnt. Ich glaube außerdem Brady und Gronk jetzt insgesamt mit 5 Connection-Pässen, wollte ich gerade schon sagen, im Super Bowl. Also ist Brady Gronk bedient für einen Touchdown. Ich glaube, das gab es auch noch nicht in der Art und Weise. Es wurden mal wieder Geschichten geschrieben, aber
das gab es wirklich noch nicht zuvor. Und was es davor auch noch nicht gab, wenn wir den Blick jetzt ein bisschen erweitern auf die ganzen Playoffs hinweg, dann muss man sagen, Tom Brady und Rob Gronkowski haben insgesamt schon 14 Touchdowns zusammen erspielt. Gronkowski hat alle 14 natürlich gefangen, wie man es sich denken kann. Das ist natürlich ein Playoff-Rekord. Und wenn wir auf die Playoffs von Rob Gronkowski gucken, das ist auch eine unfassbare Geschichte in diesem Super Bowl. Der hat in allen drei Playoff-Spielen im Weg zum Super Bowl nur 2 Receptions gehabt. Im Super Bowl dann 2 Touchdowns und insgesamt 6 Receptions. Wir hatten schon vorher gesagt, er wird unfassbar wichtig, weil die Chiefs eigentlich die Wide Receiver ganz gut verteidigen und er auch in Woche 12 gut gespielt hat. Aber ich glaube, seine Performance hat uns alle nochmal in Staunen versetzt.
Ich sag mal so, du hast ja vorher ein bisschen über mich gelächelt, als ich gesagt hatte, es könnte vielleicht ein MVP-Tight End am Ende des Tages werden. Na gut, mit meiner Wahl lage ich jetzt falsch, weil wir haben einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Aber Gronk hat für mich eine MVP-würdige Performance an den Tag gelegt. Also nicht nur, was seine 2 Touchdowns angeht, unfassbar wichtige Yards gemacht teilweise, geblockt wie ein Weltmeister. Also ganz ehrlich, Gronk, man kann über ihn denken, was man möchte, aber er hat in diesem Spiel einfach mal wieder seine absolute Weltklasse, die er in sich hat, bewiesen.
Genau, es war wirklich ein super Spiel. Ich hätte es ihm auch wirklich sehr gegönnt, mit diesem Award nach Hause zu gehen. Aber wenn ein Tight End selbst so ein Spiel in so wichtigen Momenten auch da ist, liefert und am Ende nicht MVP wird, dann muss man einfach sagen, okay, Tight Ends sind einfach keine MVP-Spieler. Es gab zuvor auch noch keinen einzigen Tight End, der den Super Bowl MVP-Titel abgeräumt hat. Heißt, klar, Tight End, deine Wahl hat, wenn man jetzt von hinten drauf schaut, natürlich Sinn ergeben, weil Gronkowski für mich ein verdienter MVP gewähren wäre. Genau wie die ganze gesamte Tampa Bay Defense. Aber Tom Brady wurde es am Ende. Ich lag zumindest mit der Position richtig, wenn wir jetzt schon auf unsere Prediction schauen. Aber da gucken wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf. Zuerst müssen wir sagen, wir haben noch ein paar ganz interessante Punkte zum Alter der Akteure zu sagen. Und zwar zum einen, Bruce Arians hat seinen ersten Super Bowl gewonnen. Das im Alter von 68 Jahren. Damit ist er der älteste Head Coach, der das in der NFL geschafft hat. Bist du ein Fan von Bruce Arians? Hast du es ihm gegönnt oder sagst du, ich bin eigentlich ein Fan von Andy Reid und seinen Kansas City Chiefs?
Naja, auch das muss man irgendwie ein bisschen zweigeteilt beobachten, glaube ich. Also man kann eigentlich einfach nur ein Fan von Andy Reid sein, weil er irgendwie einfach authentisch wirkt in der Art und Weise, wie er coacht, wie er spricht, wie er ist einfach. Und in den letzten Jahren aus den Chiefs, und das wollen wir jetzt ja auch mal bei all der Kritik, sie haben sehr schlechte Spieler an den Tag gelegt. Sie waren nervös, es lief nichts. Aber sie sind immer noch eine unfassbar gute Footballmannschaft. Und das wird sich auch nicht großartig deswegen ändern. Zumindest hoffe ich das. Und sie haben die letzten Jahre, oder die letzten 2-3 Jahre mit ihrem Spiel den Stempel aufgedrückt. Trotzdem, wie gesagt, wir beide sind ja unparteiisch an die Geschichte rangegangen. Aber natürlich finde ich es klasse für Arians, mit 68 nochmal so einen großen Erfolg. Und er hat seine Truppe einfach genau richtig eingestellt. Also wie aggressiv die Bucks waren, wie clever sie gespielt haben. Wir haben vorhin schon über die ganze Foul-Statistik gesprochen. Wie clever dort die Bucks waren. Also unglaublich. Sie haben eine richtige Machtdemonstration hingelegt und das ist zum großen Teil auch sein Verdienst am Ende des Tages. Und deswegen gönne ich es ihm von Herzen.
Da gehe ich komplett mit. Der andere, der mit einem Alter oder mit dem Alter, das er an den Tag gelegt hat, in diesem Spiel wieder Geschichte geschrieben hat, ist natürlich Tom Brady. Er ist der älteste Super Bowl-Gewinner und wenn wir jetzt den Blick auf den ganzen Major-Talk hier ausrichten und auf die Major-Ligen in den USA, dann ist Tom Brady tatsächlich auch der erste Spieler, der mit 2 verschiedenen Franchises im Alter von 40 oder älter 2 Titel holt.
Nicht umsonst hat sich, glaube ich, einen Tag später, über ihn werden wir jetzt zwar nicht sprechen, aber in den nächsten Wochen ganz sicherlich relativ viel in der NBA, LeBron James zu Wort gemeldet, der gesagt hat, ja, natürlich ist Tom Brady eine Art Idol, eine Art Vorbild, was das angeht. Ich meine, LeBron geht jetzt auch, ich glaube 36 ist er mittlerweile, stark auf die 40 zu. Und allerdings, was seine Fitness angeht, wird er wahrscheinlich noch ein paar Jahre drauflegen. Das heißt, gut möglich, dass er sich das irgendwann nochmal zum Ziel setzt. Aber der Erste da drin wird er nicht mehr werden, weil, wie so häufig, Tom Brady der Erste ist.
Genau, und jetzt hast du schon eine andere Sportart mit der NBA ins Spiel gebracht, auf die wir ja später auch noch gucken wollen. Zudem haben wir noch so ein bisschen was in der MLB vorbereitet. Aber erstmal, bevor wir darüber gehen, gucken wir auf unsere Vorhersagen, die wir am Sonntag getroffen haben. Wir haben uns beide beim Score und dem Sieger vertan. Ich hatte zwar zumindest so weit recht, dass ich gesagt habe, die Tampa Bay Buccaneers scoren 31 Punkte. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, Kansas City mit 9 Punkten. Nicht mal die 30-Punkte-Marke geknackt, was für die eigentlich an der Tagesordnung liegt. Was hat dich mehr überrascht? War es die gute offensive Performance der Bucks oder wirklich dieses defensive Spiel, was das Ganze erst ermöglicht hat?
auch schwierig zu sagen, aber am Ende steht da für mich, glaube ich, eher die Defensive im Fokus. Also ich kann es nur häufig genug betonen, wie sie Tyreek Hill es geschafft haben, dass dieser Mann, ich weiß nicht, gefühlte 20 Yards maximal gelaufen ist in diesem ganzen Spiel, ist ein Kompliment. Also mit einem Kompliment ist das eigentlich fast schon zu wenig, was man dieser Defense dort irgendwie geben kann. Unfassbare Performance und am Ende deswegen für mich so ein bisschen der heimliche Gewinner. Für mich die Defense, ja, der Gewinner für die Bucks.
Okay, MVP haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe Pat Mahomes gesagt, du hast Travis Kelce gesagt, es wurde keiner von beiden, es wurde Tom Brady, ein Quarterback, das hätte man durchaus erwarten können. Er hat ein solides Spiel geliefert mit 3 Touchdowns, aber gerade mal 200 Passing Yards, das meiste davon ja auch in der ersten Halbzeit, alle 3 Touchdowns noch vor der Halbzeit, vor the Weekend, und in der zweiten Hälfte hat eigentlich nur noch die Defense gespielt. Sagst du trotzdem, Tom Brady kann man durchaus als Quarterback oder als MVP durchwinken, oder hast du damit ein ernsthaftes Problem?
Nein, ernsthaftes Problem habe ich nicht. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass auch am Ende des Tages die Position ein bisschen über den MVP-Award entscheidet. So, und da hat er halt einfach nun mal eine sehr prominente Position. Es ist komplett okay. Er hat ein Brady-Spiel hingelegt, also was wir seit Jahren auch ein bisschen von ihm kennen. Er macht's clever, er hat sich nicht locken lassen. Er hat allerdings auch, wie gesagt, eine sehr gute Protection gehabt. Also hat so viel Zeit teilweise gehabt. Und dass er dann, wie gesagt, was mit anfangen kann, ist allen bewusst. Zweimal Gronk sehr gut eingesetzt, ohne dass das jetzt ein riesen Trickspielzug gewesen wäre oder ein komplett deeper Ball. Nein, er hat ihn einfache Dinge gemacht und sich darauf beruhen lassen. Und am Ende des Tages ist er damit belohnt worden. Und deswegen geht das für mich in Ordnung. Also zum 5. Mal Super Bowl MVP, das ist einmalig. Ja, er hat 2 mehr Auszeichnungen als der ja auch ziemlich legendäre Joe Montana. Er hat 2 mehr als die Manning-Brüder zusammen, ja, die jetzt auch nicht unbedingt so schlechten Football gespielt haben. Es ist unfassbar.
Genau, du sagst gerade die Mannings. Da müssen wir natürlich, wenn es um den Super Bowl geht, genau auf Eli Manning schauen gegen Tom Brady. Denn er ist der einzige neben Nick Foles, der Tom Brady irgendwie besiegen konnte, bezwingen konnte. Beide kamen aus der NFC East. Glaubst du, wir werden irgendwann nochmal jemanden sehen, der Tom Brady im Super Bowl schlagen kann? Dafür muss er natürlich erstmal wieder ins Endspiel kommen. Aber werden wir jemanden sehen, der nicht aus der NFC East kommt?
Ich will es doch einfach mal hoffen, dass es jemanden gibt, ja, also, weil irgendwo wird es dann auch mal unheimlich, also so schön es auch für uns beide ist, wir haben hier gefühlt 1000 Rekorde, die wir immer wieder neu aufzählen können, es wird mich natürlich freuen am Ende des Tages, ohne dass ich da irgendwie zu kritisch gegenüber Brady wäre, wenn es nochmal jemand anders schaffen würde, diese Erfolge zu erringen und ihnen vielleicht auch nochmal irgendwo die Grenzen aufzeigt, aber momentan schafft er es einfach, seine ja einmalige Performance immer wieder aufs Spielfeld zu bringen und damit seinen Teams zu helfen. Und deswegen gebührt ihm der ganze Respekt, den ich habe.
Okay, da gehe ich natürlich total mit. Die letzte Vorhersage, die wir getroffen haben, war der erste Score. Kannst du dich noch daran erinnern, wer es gemacht hat?
Jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen. War es ein Kicker oder war es gleich der Touchdown von Gronk? War es Gronk?
Nee. Es war tatsächlich Harrison Butker, der Kicker der Kansas City Chiefs. Heißt, die Chiefs haben wirklich erst 3-0 geführt. Danach ging in der ersten Halbzeit gar nichts mehr. Es ging dann mit 2 Gronkowski-Touchdowns weiter. Kurz vor der Pause kam nochmal Antonio Brown. 21-3 der Halbzeitstand. Das ist natürlich bitter nach einer Führung. Aber wir haben uns, glaube ich, beide vertan. Das ist auch auf den Feldspieler getippt. Ich hatte ja Leonard Fournette gesagt.
Ja, ich müsste Tyreek Hill gesagt haben. Von daher zumindest das richtige Team, aber klar, auf Butker hätte man auch kommen können, aber wir beide haben uns ja dazu entschieden zu sagen, okay, das Spiel wird gleich komplett losgehen, es wird gleich voll auf den Touchdown hinauslaufen, vielleicht sogar ein Fourth Down irgendwie sofort mitgewählt werden. Genau das Gegenteil war der Fall. Es ist auch mal schön, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen belehrt wird. Am Ende haben wir, glaube ich, trotzdem in weiten Strecken ein ziemlich unterhaltsames Spiel gesehen, auch wenn es für meinen Fall ein bisschen spannender hätte sein können.
Ja, ich glaube, das hätten sich wirklich alle gewünscht. Man hat so lange auf dieses Spiel drauf hingefiebert, man hat sich so viel erwartet. Natürlich ist das für viele enttäuschend, weil dieses Spiel nicht den Erwartungen gerecht wurde. Trotzdem müssen wir sagen, irgendwie war es ein besonderes Finale. Wir hatten wirklich viele coole Aktionen. Was bei mir besonders hängen geblieben ist, war dieser ganz besondere Spot, kurz vor dem es losging, wo zum einen auf die soziale Ungerechtigkeit in den USA drauf aufmerksam gemacht wurde, aber auch auf die, also die ganzen Helfer in der Corona-Pandemie, die ja wirklich gewürdigt wurden an diesem Wochenende mit Vince Lombardi, der Mann, der der Trophy den Namen gegeben hat. Kannst du dich noch an diesen Spot erinnern? Was hat er in dir ausgelöst?
Allgemein muss ich sagen, finde ich erstmal, dass immer zum Super Bowl wirklich relativ gute Spots drauf sind. Also das können die Amerikaner irgendwie, so sehr sie sonst doch auch von mir sehr kritisch beurteilt werden, das passt aber jetzt gar nicht in diesen Podcast rein, schaffen sie es dort wirklich ein bisschen auch unter die Haut zu gehen. Und ich glaube, das haben sie bei mir ganz genau auch so geschafft. Also einfach, dass man sich das anschaut und drüber nachdenkt. Und das ist für mich immer schon das größte Kompliment an einem Spot oder an einer Werbung, wenn einem das wirklich nicht, erstmal nicht loslässt. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Was wir nochmal beide irgendwie kurz besprechen müssen, die Zuschauer, wie hast du sie am Ende wahrgenommen? Wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Ich meine, wir haben lange drüber gesprochen, 22.000, 25.000. Ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende jetzt waren. Wie hast du es wahrgenommen?
Ich habe es persönlich so wahrgenommen, es war natürlich, glaube ich, die Stimmung, die man sich erhoffen durfte unter diesen Umständen. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man hat auch in den Fans diesen Heimvorteil der Bucks raushören können, weil ja nun mal der Großteil dieser 7.500 frei ausgewählten Helfer in der Corona-Pandemie aus der Region um Tampa kommen. Da ist es natürlich selbstverständlich oder logisch, dass die natürlich Sympathien für die Bucks haben. Aber was man jetzt auch so im Nachhinein liest, die Masken wurden nicht getragen. Das könnte ein Superspreader-Event sein. Das ist natürlich schade, weil genau das eigentlich vermieden werden sollte und zeigt, vielleicht ist so ein großes Event mit Fans gar nicht möglich in diesen Zeiten, was natürlich unfassbar schade wäre. Aber das ist Schnee von gestern, da können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Aber trotzdem fand ich es eine super Stimmung, auch in der Halbzeitshow war ordentlich Lärm da, wenn das ein oder andere Lied dann doch angestoßen wurde. Klar, trotzdem, irgendwie ein voller Super Bowl in einem Stadion, das 75.000 Zuschauer fest, wäre es natürlich nochmal was ganz anderes gewesen.
Es war was anderes, aber die ganze Saison war was anderes, um vielleicht langsam zum Ende zum Football zu kommen. Eine sehr spezielle Saison mit einem mal wieder sehr speziellen Ende, ein Super Bowl, ja, den man vielleicht nicht als den spannendsten in Erinnerung behalten wird, aber auf jeden Fall einen, der mit am rekordträchtigsten war. Von daher, mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich kann es schon wieder kaum abwarten, wenn es noch lange, lange hin ist, aber wir werden ja trotzdem weiterhin über den Football sprechen, über Trades, über alles, was in der Offseason passiert. Ich kann es trotzdem kaum erwarten, wenn es irgendwann wieder losgeht.
Genau, du sagst, dass wir werden auf jeden Fall die NFL nicht aus den Augen verlieren. Es gibt jetzt schon eigentlich so viel zu sagen zur Offseason. Wir werden dann auch noch, wenn es in Richtung Draft geht, ein Mock-Draft machen, heißt unsere eigene Vorhersage treffen, wer geht, an welches Team, an welcher Stelle. Aber das war's erstmal für die NFL und den Super Bowl für heute. Jetzt kommt der zweitgrößte Sport in den USA an die Reihe, und zwar die NBA.
Die NBA kommt an die Reihe und da haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich will mit dir so ein bisschen mal über die Big Mans der Liga, über die Center diskutieren, und zwar an zwei bestimmten Beispielen, wobei wir eins erst so ein bisschen nächste Woche besprechen. Joel Embiid, nächste Woche wird sich viel ein bisschen über die Philadelphia 76ers drehen und da ist er natürlich, führt kein Weg dran vorbei. Heute ist mein Beispiel Nikola Jokic. Wenn ich jetzt mal diesen Namen so droppe, was fällt dir als allererstes zu diesem Namen ein?
Da fällt mir persönlich ein absoluter Ausnahmeathlet von den Denver Nuggets ein, der wirklich sehr viel leistet und in dieser Saison noch nicht die Unterstützung von seinen Teamkollegen bekommt, die es braucht, um für die Nuggets am Ende wirklich in meinen Augen ein Contender zu sein.
Sehe ich ähnlich. Besonders zum Saisonstart, einen schweren Saisonstart gehabt, waren allerdings auch ein paar Spieler verletzt. Dann plötzlich total explodiert, was unfassbar viel an Nikola Jokic hängt, wo wir gleich noch ein bisschen näher drauf hineingehen. Jetzt gerade wieder eine etwas schwächere Phase, ich glaube 4 oder mittlerweile fast schon 5 Spiele hintereinander verloren. Ich will aber erstmal ein bisschen auf diesen Spielertyp hinaus. Also er ist Center, erstmal für alle, die ihn nicht kennen sollten, und wurde zusammen mit Joel Embiid Spieler des Monats Januar. So, das ist zum letzten Mal, dass das zwei Center geworden sind, wenn mich nicht alles täuscht, 2006 gewesen. Da hießen Spieler noch Dwight Howard oder Yao Ming, wenn sich ein paar Ältere von euch noch dran erinnern sollten. Und danach wurde viele Jahre ein ziemlich großer Abgesang auf den Center gesungen. Ne? Also groß prägende Spieler à la Nowitzki haben sich schon längst ihr Spiel viel weiter nach draußen verlagert. Es gab eine Zeit unter Steph Curry, wo es eigentlich eher sogar andersrum ging, wo viel kleinere Spieler plötzlich gesucht wurden, um beweglicher zu sein. Und jetzt plötzlich trumpft unter anderem dieser Nikola Jokic wieder ziemlich groß auf. 50 Punkte in einem Spiel gehabt, vor ein, zwei Wochen, oder vor ein, zwei Tagen, eher gesagt, Entschuldigung, hat im Durchschnitt 26,8 Punkte, 11 Rebounds, und besonders, er assistiert seinen Spielern ohne Ende. Er hat ein Spiel gegen die Rockets mit 18 Assists verbucht. Und das ist so ein bisschen meine nächste Frage an dich. Ist er einer der fast schon besten Passgeber der Liga?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, weil wenn man sieht, wie er sich auch kontinuierlich eigentlich in seiner Karriere steigert, er hat jetzt diese Saison wirklich Ausnahmewerte, die er so davor noch nicht hatte. Man muss auch sagen, klar, wir stehen noch relativ am Anfang des Jahres der NBA. Trotzdem glaube ich, er kann das Niveau halten. Er ist unfassbar wichtig, nicht nur als Scorer, sondern eben auch als Passgeber. Und wenn Jamal Murray wieder in seine normale Form reinkommt, die er sogar in der Bubble hatte, da war er richtig gut, dann stehen da sogar noch mehr Assists auf seiner Habenseite.
Ich wollte gerade sagen, Jamal Murray spricht es gerade schon an. Ein sehr wichtiger Spieler für Jokic. Ist wie ein blindes Verständnis nebendran. Und Murray ist schwer in die Saison reingekommen. Ist einer der X-Faktoren, der dafür sorgen kann, dass nicht alles auf den Schultern, auch wenn sie sehr, sehr breit sind, von Nikola Jokic hängt am Ende des Tages. Er ist ein uneigennütziger Spieler. Er hat zum Beispiel gegen die Rockets, was ich eben schon mal angesprochen hatte, in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Korb genommen. Dafür 11-mal aufgelegt, kann man auch so machen. Er ist sehr fit gerade, oder zumindest wirkt er sehr fit, und hat einfach seine Effizienz nochmal gesteigert beim Korb. Also er wirft genauso viel eigentlich wie letztes Jahr, da gibt's keinen großen Unterschied, aber er scoret einfach deutlich mehr und das macht ihn oder bringt ihn bei uns ziemlich in den Fokus, auch auf Sicht zum MVP, oder was sagst du da?
Ja, auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, wir bringen ja nächste Woche noch Joel Embiid mit rein. Klar, Jokic ist ein Anwärter auf den MVP-Titel momentan. Nur was mir bei Jokic fehlt, sind halt momentan noch die Siege. Die Nuggets stehen nur so lala da in der Saison, sind um die 500 herum, was die Bilanz angeht. Du hast schon das 50-Punkte-Spiel von Jokic angesprochen. Das ist natürlich unfassbar gut. Aber das Problem ist, dieses 50-Punkte-Spiel war am Ende eine Niederlage gegen die Sacramento Kings. Das Spiel darauf, da liefert Jokic 35 Punkte ab, verliert wieder. Und ich glaube, als MVP musst du nicht nur als Einzelspieler gut spielen, du brauchst auch diesen Support von den Mitspielern, um am Ende auch Siege einzufahren und in den Playoffs zu stehen.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Das ist das große Problem, wenn wir jetzt mal ein bisschen von Jokic auf die Denver Nuggets allgemein schauen, die Defensive. Die Defensive ist das große Problem. Sie haben eine Offensive, die unter anderem von ihm ausgehend vieles schaffen kann an einem guten Tag. Aber wenn du schon 50 Punkte in einem Spiel machst und trotzdem am Ende verlierst, dann muss was gewaltig schiefgelaufen sein. Und das steht den Nuggets im Weg und wird den Weg in die Playoffs ziemlich holprig machen. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen, wenn wir darüber sprechen, okay, was ist auch noch verbesserungswürdig an Nikola Jokic? Es ist die Defense. Er hat zwar die letzten Jahre schon ordentlich dazugelernt, das merkt man. Er wird aber einfach nicht mehr der beweglichste Spielertyp werden. Also ich meine, mit Ball ist er teilweise so unkonventionell, was seine Bewegung angeht, dass ich ihn mal ganz frech so ein bisschen den Thomas Müller der NBA nennen würde, was manche Bewegungen angeht. Er hat sich in der Defense verbessert, trotzdem lebt er davon, dass er dort von sehr guten Mitspielern angeleitet und ihm geholfen wird. Und das ist einfach noch zu selten der Fall und deswegen könnte schwer für Jokic und die Nuggets werden, am Ende eine große Rolle in dieser Saison zu spielen.
Das auf jeden Fall. Und wenn man das jetzt natürlich auf den ganzen Westen bezieht, wo es darum geht, irgendwie dann in Richtung Finals zu marschieren, da hat er unfassbar schwere Brocken im Weg mit beiden LA-Teams. Man muss, was ich auch ganz interessant finde, ist so ein bisschen Golden State. Da finde ich, ist noch Potenzial da. Die sind auch eher wie die Nuggets um die 500 herum, verlieren viele Spiele, die sie nicht verlieren müssen. Aber wenn die Warriors das noch ein bisschen verbessern, dann sind die Nuggets auf einem Niveau mit den Warriors und so gewinnen sie dieses Jahr keinen Titel und kommen auch nicht weit in den Playoffs. Da werden sie ganz schnell an den anderen Konkurrenten aus dem Westen scheitern.
Das sehe ich genauso, wie gesagt. Es wird am Ende darauf hinauslaufen, können sie sich in der Defense stark verbessern und können sie Jokic vorne häufiger unterstützen. Dass man Will Barton, der jetzt gegen die Bucks 24 Punkte gemacht hat, okay, das ist ordentlich, das ist ziemlich gut, das muss einfach noch häufiger passieren. Trotzdem am Ende, haben wir ein bisschen das Thema Center in den Mittelpunkt gerückt, wie du es gesagt hast, nächste Woche großes Porträt Joel Embiid. Kriegst du übrigens nachher auch nochmal eine kurze Wissensfrage zu ihm, egal ob wir ihn heute haben oder nicht, da will ich mal wissen, wie stark du auf dem Gebiet bist. was Jokic noch auszeichnet, ist, dass er nicht wie ein klassischer Center agiert. Und damit geht's gar nicht um das Passen, sondern wie er auch seine Punkte macht. Er macht nur 35% seiner Punkte direkt in Korbnähe. Das ist für einen Center also lachhaft wenig. Und er hat auch ganz neue Abschlüsse teilweise drin. Also ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo er vor kurzem wieder so einen kleinen verkappten Flamingo rausgeholt hat. Also für alle, die mit dem Begriff Flamingo nichts anfangen können, einfach mal Dirk Nowitzki bei YouTube eingeben und eine Compilation sich anschauen und dann werdet ihr ihn in jedem zweiten Video sehen.
Ja, jetzt wo du schon den Flamingo ansprichst, da passt natürlich deine Analogie zu Thomas Müller perfekt. Man mag das gar nicht glauben, aber auch Jokic ist natürlich eher groß, klar auch breit gebaut, aber irgendwie ein schlaksiger Typ. Heißt, der ist wirklich auf vielen Komponenten mit Thomas Müller vergleichbar, abgesehen mal wirklich von der Breite. Aber beide haben sportlichen Erfolg und Jokic, der ist auch für die Defensiven dann natürlich ein deutlich größeres Problem, weil er eben nicht nur ein Center ist, der sich da in der Zone rumtreibt und die Rebounds abstaubt und dann einfach die Dinger mit Putbacks irgendwie reinhaut. Nein, der lässt sich auch nach außen fallen und ist eine wirkliche Gefahr von außen oder halt auf längere Zweier hinweg. Und ich glaube, klar, das ist ein Faktor. Wir haben gesehen, er kann es alleine tragen, zumindest von den Werten her. Aber dieses Können außerhalb der Zone bringt ihm nur wirklich was, auf Langzeit gesehen, wenn auch seine Kollegen ein bisschen mehr mithelfen.
Es wird oder es bleibt spannend zu sehen, was mit Nikola Jokic und vor allem mit den Denver Nuggets in dieser Saison passiert. Wir werden natürlich weiterhin alles geben, um euch so gut wie möglich zu informieren und in den nächsten Wochen so viele NBA-Teams wie möglich vorstellen, genau den Fokus drauf haben. Wir haben jetzt bald, ja, roundabout anderthalb Monate in der Saison gespielt. Es ist noch ordentlich Zeit bis zu den Playoffs, aber so ein erstes kleines Zwischenfazit, wie sieht's eigentlich aus, wird es die nächsten Folgen geben. Wo wir Nowitzki vorhin schon angesprochen haben, führt natürlich kein Weg drumherum, nochmal über das Nowitzki-Team schlechthin zu sprechen, und zwar die Dallas Mavericks. Zum Anfang allerdings nochmal eine kurze Frage an dich. Weißt du denn, was am 5. Februar, also so vor ein paar Tagen, 1999, also ungefähr 22 Jahre her, passiert ist?
Das müsste das erste NBA-Spiel von Dirk Nowitzki sein. Sportlich eins zum Vergessen, aber trotzdem für ihn natürlich ein ganz wichtiger Meilenstein. Und was danach passiert ist, ist eine Legende. Das ist Sportgeschichte in den USA, natürlich auch in Deutschland. Und für die Mavs bedeutete das durchaus einen NBA-Titel.
Man nennt dich nicht umsonst Ferdi, die Datenbank von Stolzmann. Es ist komplett richtig. 22 Jahre lang ist es her. Da gab ein gewisser Dirk Nowitzki damals noch mit einem ziemlich wilden Haarschnitt, das hat sich aber die Jahre darauf auch erst irgendwann später geändert, sein NBA-Debüt. Magere 2 Punkte kamen dabei hinaus, aber wie du es gesagt hast, er wurde danach zu einer der größten Legenden in diesem Sport und mit Abstand die größte deutsche Legende in diesem Sport. Und deswegen ist es natürlich kein Wunder, dass wir uns auch in einer der ersten Folgen um sein Team, um die Dallas Mavericks kümmern. Und die spielen bisher leider eine eher bescheidenere Saison, stehen jetzt gerade bei 11 Siegen, 14 Niederlagen, haben die letzten beiden Spiele gewonnen, was so ein bisschen die Statistik jetzt mal aufhübscht, haben aber trotzdem noch Probleme. Frage an dich, sind sie zu abhängig von Luka Doncic? Wenn wir vorhin über die Abhängigkeit von Jokic gesprochen haben, müssen wir hier über die Abhängigkeit von Doncic sprechen.
Ich sehe die Abhängigkeit bei den Mavericks sogar noch deutlich stärker als bei den Nuggets zu Jokic oder von Jokic. Denn wenn man sich jetzt allein die letzte Partie der Mavericks anguckt, da haben sie gewonnen, hatten einen wirklich großen Vorsprung, haben ihn aber hinten raus sogar fast noch verspielt. Und der Grund für diesen ganz großen Vorsprung am Anfang war eine gute Performance von Kristaps Porzingis. Der hat im ersten Viertel 15 Punkte geliefert, in den restlichen 3 Vierteln nur noch 12. Und wenn dann für Doncic dieser Support fehlt, dann ist wieder alles nur von ihm abhängig. Und dass es dann eng werden kann bei einem unfassbar jungen Spieler, das darf man nicht vergessen, dann ist es für mich nur logisch, dass die Spiele nicht gewinnen oder gewonnen werden können.
Und das, obwohl dieser so junge Spieler also performt auf einem Niveau, wie es ein Spieler, der vor 2 Jahren noch Rookie war, wirklich selten tut. Also ein paar Tage davor, ja, die Warriors zu Gast gehabt, Steph Curry haut einfach mal wahnsinnige 57 Punkte raus. Trotzdem gewinnen die Mavs am Ende 134 zu 132, weil auch Doncic einfach 42 Punkte aufs Parkett zaubert, dazu 11 Assists. Es war richtig, ich weiß nicht, ob du das Spiel ein bisschen verfolgt hast, beide haben sich gegenseitig angestachelt. Es war so schön mit anzuschauen, wie beide immer emotionaler wurden und trotzdem den anderen respektiert haben, was für eine Leistung da auf dem Parkett unterwegs war. Und Doncic, der ja sonst manchmal ein bisschen wie ein Eisblock wirkt, hat er doch auch relativ emotionale Seiten an sich. Sodass am Ende Rick Carlisle, der Coach der Mavericks, unter anderem auch schon Coach von Dirk Nowitzki gewesen, ihn am Ende so ein bisschen mit Charakteren wie Reggie Miller verglichen hat. So verbissen ist er in diesem Sport, dass er es einfach liebt, einen so starken Contender zu haben, einen so starken Gegner, um dann einfach nochmal viel mehr rauszuhauen, als eigentlich möglich ist. Ja. Trotzdem, ich gebe dir gleich das Wort wieder weiter, will ich nochmal kurz zu Porzingis drauf hinaus. Er könnte der X-Faktor werden. Porzingis letzte Saison viel verletzt gewesen, leider am Ende auch in den Playoffs, wo die Mavs ja erst spät gegen einfach eine sehr starke Clippers-Mannschaft ausgeschieden sind. Gestern mit 27 Punkten, du hast das angesprochen, ist er für dich der große X-Faktor, um Doncic auszuhelfen?
Das ist er auf jeden Fall. Das zeigt jetzt vor allem dieses Spiel aus der letzten Nacht, wie wichtig er da war mit seinen 27 Punkten. Aber ich glaube, das ist nicht nur eine Sache bei den Dallas Mavericks, dass der Co-Star ein unfassbar wichtiger Teil der Mannschaft ist. Denn wir sehen bei den ganz erfolgreichen Teams momentan, bei den Lakers als Titelverteidiger, die haben einfach ein super Star-Tandem aus LeBron James und Anthony Davis. Das funktioniert einwandfrei. Die haben dann noch gute Spieler um sich rum. Klar, keine Frage. Aber wenn du zwei wirklich gute Säulen in deinem Spiel hast, die immer funktionieren, dann führt das auf lange Zeit oder auch eigentlich nur auf kurze Zeit sofort zum Erfolg. Und der Unterschied zu den Lakers zum Beispiel ist, dass sie eigentlich wirklich kontinuierlich performen, Tag ein, Tag aus. Und das ist bei den Mavericks nicht der Fall, auch bei den Nuggets nicht. Und deswegen ist dieser zweite Spieler, ob es Murray bei den Nuggets ist oder Porzingis bei den Mavs, unfassbar wichtig.
Sehe ich genauso. Dazu muss man natürlich auch sagen, hat natürlich auch Corona in der Saison der Mavs so ein bisschen die Finger im Spiel gehabt. Ich meine, Dwight Powell hat ganze 8 Spiele verpasst, Finley Smith sogar 9. Wer weiß, was da vielleicht sonst möglich ist, obwohl im Endeffekt ja jedes Team so ein bisschen Corona geplagt durch die Saison geht. Wir haben aber auch natürlich einen deutschen Spieler bei den Mavericks. Ich habe es ja schon angedeutet in der letzten Folge, wir wollen die nächsten Wochen in allen großen US-Sportarten natürlich auch immer ein bisschen die deutsche Lupe draufhalten und schauen, was für deutsche Spieler bewegen sich dort und wie steht's um sie. Nächste Woche beginnen wir damit. Heute will ich aber trotzdem schon mal ein bisschen darauf hinaus. Was macht Maxi Kleber für dich? Oder was macht er für einen Eindruck auf dich in dieser Saison?
Für mich macht er eigentlich einen ganz guten Eindruck. Er spielt eine ganz gute Saison bis zu diesem Zeitpunkt. Für mich hat's auch gefreut, dass er im Spiel gegen die Warriors, müsste das gewesen sein, am Ende den Pass von Doncic super genutzt hat und den wichtigen Dreier verwandelt hat, der dann zum Sieg geführt hat. Und ich glaube, klar, wenn Kleber ab und zu immer diese Erfolgserlebnisse eintütet, dann wird er weiter ein fester Bestandteil der Mavs bleiben, der ab und zu in die Starting Five rotiert. Und das freut uns, glaube ich, aus deutscher Sicht für jeden, ob es Dennis Schröder bei den Lakers ist oder halt jetzt ein Maxi Kleber bei den Mavs.
Du hast es eben schon angesprochen, 16 Punkte und 8 Rebounds am Ende gegen die Warriors, eine ziemlich gute Performance an den Tag gelegt und auch er fehlte ein paar Wochen, ich glaube 3 insgesamt, aufgrund von einer Corona-Erkrankung. Das heißt, das alles auch noch so ein bisschen unter genaueren oder anderen Voraussetzungen zu sehen, seine Performance in diesem Jahr. 13 Spiele gemacht bisher, 7,3 Punkte im Schnitt, Rebounds ungefähr 6 im Schnitt. Also er spielt komplett solide und hat so ein bisschen seine Rolle gefunden bei den Mavs, obwohl ich ihm trotzdem noch ein bisschen mehr zutraue. Also ich hoffe mir noch, dass da noch ein bisschen mehr geht, weil er hat eigentlich ziemlich gutes Potenzial und das beweist er schon seit Jahren bei den Mavs, obwohl dieses Jahr tatsächlich, was das Punkteschnittmäßige angeht, seine beste Saison bisher ist.
Jo, das sehe ich genauso. Und wobei man darf nicht vergessen, Maxi Klebers Corona-Infektion, das war jetzt auch keine ganz normale, ihn hat schon schwer getroffen, hat er selber gesagt, dann auch so schnell wieder zurückzukommen und zu performen, auch wirklich eine Erwähnung wert.
Hundertprozentig, 100%. Das heißt, Maxi Kleber, nächste Woche so ein bisschen der Anfang unserer Rubrik Die Deutschen im Ausland oder Die Deutschen im US-Sport, wo wir ihn ein bisschen genauer die Lupe auf ihn richten. Jetzt habe ich aber schon angedeutet, jetzt wollen wir zum Abschluss der NBA kommen, dass ich noch eine kurze Frage an dich habe. Und zwar dreht die sich um Joel Embiid und zwar um den ziemlich berühmten Mittelnamen von ihm. Ich gebe dir 2 Möglichkeiten. Entweder du weißt den Mittelnamen von ihm selbst oder aber ich habe 3 Auswahlmöglichkeiten für dich.
Ich glaube, er kommt ja aus Kamerun.
Er kommt aus Kamerun. Der Mittelname hat allerdings einen ziemlich deutschen Touch. Ja,
ich überlege, weil in der Region müssten ja auch deutsche Kolonien gewesen sein. Vielleicht kommt da irgendwoher ein deutscher Name her. Ich habe es mal gelesen. Es war auf jeden Fall ein deutscher Name, wie Peter war es nicht.
Soll ich dir
Hans?
Es ist Hans. Ich könnte kotzen. Wo hast du den denn hergezaubert gerade?
Ich habe es auf Hans auf im Internet gelesen.
Okay, na gut. Hast dich wieder vorbereitet wahrscheinlich. Wieder alle Mittelnamen der NBA rausgesucht. So tickst Herr von Stolzmann, für alle, die ihn nicht kennen, eine wandelnde Datenbank. Aber so mag ich dich, so ist es richtig. Ich hätte jetzt sonst drei Möglichkeiten gehabt. Da waren die Namen Günther, Werner und Hans dabei. Einer von den dreien gehört zu Joel Embiid und einer von den anderen beiden gehört zu Dirk Nowitzki. Weißt du da auch noch Bescheid, wie Dirk mit Mittelnamen heißt?
Was waren die anderen beiden? Günther und?
Werner.
Günther und Werner. Dirk Werner Nowitzki.
Dirk Werner Nowitzki, genau so steht es in seinem Personalausweis. Zumindest hoffe ich doch mal, dass es da immer noch so steht, außer er hat ihn ändern lassen. Das hast du richtig beantwortet. Ich bin stolz auf dich. Was ich dazu nochmal sagen kann, an alle, die uns zuhören, falls ihr mal irgendwie eine lustige Frage habt, wo ihr sagt, pass auf, die möchten wir gerne, dass einer von uns beiden die dem anderen stellt in diesem Podcast, schreibt uns ganz gerne bei Instagram alle möglichen Fragen, die ihr irgendwie witzig oder aber informativ findet. Genauso Begriffe, die erklärt werden sollen. Wir sind für jeden Spaß zu haben und versuchen euch da mit entweder lustigen Fragen oder sehr informativen Fragen auf die Sprünge zu helfen oder uns beiden so ein kleines Bein zu stellen. Das soll es jetzt aber wirklich endgültig mit der NBA oder rund um die NBA gewesen sein. Wir haben ja auch noch ein paar andere Sportarten und letzte Woche oder beziehungsweise beim letzten Mal haben wir versprochen, wir haben nicht über die MLB gesprochen, dafür werden wir es heute tun. Und da haben wir ein bisschen zwei, wie ich finde, sehr interessante Trades für euch rausgesucht und ich glaube, Ferdi, du wolltest mit dem ersten starten?
Jo, das mache ich sehr gerne. Und zwar müssen wir dazu sagen, klar, die MLB, die ist noch in der Offseason, dauert aber auch nicht mehr lange. Dann geht es da endlich los für alle, die das gerne verfolgen. Und der eine Trade oder beziehungsweise die Free Agent Verpflichtung, die betrifft gleich den Titelverteidiger, die Los Angeles Dodgers. Denn die haben Starting Pitcher Trevor Bauer als Free Agent für 3 Jahre unter Vertrag genommen. Bauer kriegt natürlich einen Haufen Kohle als Top Free Agent der Liga, verdient in diesem ersten Jahr ganze 45 Millionen, ist damit der Topverdiener der ganzen Major League Baseball. Und er hat letztes Jahr, vielleicht ist er da auch deswegen dieses ganze Geld wert, den Cy Young Award gewonnen. Das heißt, er war in der National League, der MLB, der beste Pitcher. Bjarne, wie wichtig ist die Pitcher-Position für die Dodgers, die ja eigentlich schon eine ganz gute Rotation haben?
Das haben sie. Trotzdem ist es ein Trade, der irgendwie für die Los Angeles Dodgers steht. Also es ist ein monströser Vertrag, ein kurzfristiger. Ich meine, er hat am Ende nur 3 Jahre, verdient da 102 Millionen Dollar, kann man mal so machen. Aber die Pitcher-Position ist am Ende trotzdem wichtig. Und ich glaube, dass du mit einem Cy Young Award-Gewinner nie was falsch machen kannst. Das heißt, du verstärkst dich einfach nur noch mal mehr in der Breite und allerdings auch in der Tiefe, weil Bauer schon nachgewiesene Klasse mitbringt. Also war einer der Top-Free-Agent auf dem Markt. Und man kann den Dodgers am Ende wahrscheinlich, obwohl sie einen Haufen Kohle in ihn stecken, nur zu diesem Trade gratulieren.
Ja, und das muss man wirklich sagen. Viele haben natürlich gesagt, klar, muss man jetzt so viel Kohle für Trevor Bauer liegen lassen? Denn die Rotation für die Starting-Pitcher bei den Dodgers, die ist eigentlich verdammt gut. Man hat einen der besten Pitcher aller Zeiten mit Clayton Kershaw ganz vorne weg, dann ein junges Nachwuchstalent mit Walker Buehler. Man hat auch David Price in der Free-Agent-Phase geholt. Der hat erst vor ein paar Jahren gegen die Dodgers mit den Red Sox die World Series gewonnen. Trevor Bauer stand auch schon mal in der World Series 2016 mit den Cleveland Indians. Da hat aber gegen die Cubs verloren. Da ging ja diese mega lange Wartephase oder diese Dürre auf den Titel von 108 Jahren für die Cubs endlich zu Ende. Auch das war natürlich eine mega Geschichte. Aber ein Team, das die Dodgers in der National League herausfordern möchte oder vielleicht auch sogar ganz sicher wird, das sind die St. Louis Cardinals, denn die haben sich in der Defensive auch nochmal mit einem absoluten Topstar verstärkt. Diesmal das ging über einen Trade mit den Colorado Rockies. Da haben sie den Third Baseman Nolan Arenado geholt. Wie wichtig ist Nolan Arenado noch für die Cardinals, um den Dodgers gefährlich werden zu können, Bjarne?
Schon wichtig. Also den Dodgers gefährlich werden zu können, ist erstmal prinzipiell möglich, klar, aber schwer. Also die Dodgers, wie wir gerade am Beispiel Bauer gesehen haben, haben sich auch nochmal stark verstärkt. Sind aktueller Gewinner der World Series, also haben einen monströsen Kader. Aber in ihrer Division, also der Division der St. Louis Cardinals, der National League Central, haben die Cardinals aus meiner Sicht klar die Nase vorn. Also sie sollten auf jeden Fall in die Playoffs kommen und ab dann ist alles möglich. Und ab dann hilft natürlich so ein Spieler wie Nolan Arenado. Und deswegen macht es für mich nur Sinn, dass sie das noch getätigt haben, diesen Trade. Und wir dürfen gespannt sein, was er ihnen bringen wird.
Das auf jeden Fall. Man kann davon ausgehen, dass er einen Gold Glove nach St. Louis bringt. Das heißt, der Gold Glove ist die Auszeichnung für den besten Defensivspieler auf jeder einzelnen Position in der jeweiligen League, in der American League oder der National League im Baseball. Nolan Arenado hat jetzt 8 Mal in Folge diesen Gold Glove in der National League abgeräumt. Heißt, seit 2013 bis heute ist er der amtierende Champion. Da kann man recht sicher sein, er wird die Defensive natürlich enorm verstärken und einen Gold Glove Award mit nach St. Louis bringen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben Nolan Arenado auf der Third Base Position geholt, verlieren aber dagegen mit Colton Wong, dem Second Baseman, auch einen der besten Defensivspieler an die Milwaukee Brewers. Heißt, einer kommt, einer geht. Was bleibt, ist noch der First Baseman Paul Goldschmidt auf der First Base Position, der nicht nur defensiv sehr gut agieren kann, sondern vor allem auch offensiv den Unterschied macht. Der ist bei Home Run Statistiken immer ganz weit vorne. Das trifft auch auf Nolan Arenado zu. Heißt, wir können da wirklich sehr gespannt sein, was da in der MLB, vor allem in der National League, passiert. Da sind die San Diego Padres natürlich auch noch ein ganz interessantes Team, auf die wir in der nächsten oder übernächsten Folge auf jeden Fall noch gucken möchten, wenn es um die MLB wieder geht. Aber das war's für heute von der 2. Folge Major Talk. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben den Super Bowl nochmal durchgekaut. Das offensichtlich habt ihr ja selber auf den Mattscheiben gesehen. In der NBA ist auch jede Menge los. Wir haben so ein bisschen auf Maxi Kleber geschaut. Und bald geht auch die Action in der MLB los. Bjarne, was hast du noch zu sagen?
Ich habe nur noch zu sagen, für alle Freunde des Eishockeys, die jetzt ganz irritiert sagen, aber die NHL war doch noch gar nicht dran und ich schalte doch nur deshalb ein, keine Sorge. Ich habe auch auf dem Schirm, dass Dreiseitel und die Oilers das 3. Spiel in 8 Tagen gegen Stützle und seine Senators wieder mit 3-1 gewonnen haben. Dreiseitel mit dem Tor nach Vorlage von Nationalmannschaftskollege Dominik Cahun. Keine Sorge, meine Freunde, ich bleib da dran für euch oder wir bleiben da dran und ab nächster Woche gibt's Vorstellungen aller möglichen deutscher Spieler und darauf die Wochen aller Teams in der NHL. Ihr seid bestens versorgt. Für mich war es das heute. Ich glaube, wir machen den Deckel drauf. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht mit dir. Du hast alle Themen schon nochmal gut zusammengefasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und kannst du nochmal sagen, wann hören wir beide uns wieder?
Wir hören uns jetzt ab sofort wie gewohnt nächsten Mittwoch wieder und dann natürlich, wie du sagst, auf jeden Fall wieder mit der NHL. Vielleicht lassen wir die MLB ein bisschen ruhen, vielleicht auch die NFL, obwohl das schwierig ist bei dem, was da los ist. Die NBA wird auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Wir freuen uns schon auf euch. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund.
Macht's gut. Ciao, ciao.